Ihr habt mich gebeten, über dieses Thema zu sprechen, das Evangelium der Gnade Gottes, Gottes Gnade in der Errettung. Epheserbrief, Kapitel 1, werden uns zur Hauptsache mit diesem Kapitel beschäftigen. Mit dem Epheserbrief verbinden mich besondere Gedanken und auch Begegnungen mit dem Herrn. Der Epheserbrief ist der erste Brief, aus dem ich einen längeren Abschnitt auswendig lernte. Das war so während des ersten Jahres, wo ich gläubig war. Ich war damals noch in Indien und habe die geistliche Muttermilch eingesogen, geschlürft, nämlich in der Form der unübertrefflichen King James Bibel. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Das habe ich damals als ersten Abschnitt, die Verse 3 bis 14, nach dieser schönen alten englischen Bibel auswendig gelernt. Und ich weiß noch gut, wie das Auswendiglernen dieser Verse, wie das mich in einer Weise berührt und eigentümlich bewegt hat, obwohl ich manches nicht verstand. Ich hatte irgend so ein Buch gelesen von jemandem oder ein Büchlein, und dort hatte jemand einiges über den Epheserbrief gesagt, wie wichtig der sei und was da für grundlegende Gedanken sind. Da dachte ich, gut, dann nehme ich hier einmal einen Abschnitt und beginne auswendig zu lernen. Und dann war der Epheserbrief der erste Brief, den ich als biblisches Buch studierte, um es zu lehren. Ich war damals, stand damals ganz am Anfang so meines Dienstes, des Verkündigungsdienstes, und das allererste Buch, das mir angetragen wurde, dass ich es doch lehren möchte, war der Epheserbrief. Und Dinge, die man so zuerst macht und das erste sich so erarbeitet hat, die irgendwie, die sind etwas Besonderes, die bleiben einem, und da ist manches, ist mir wirklich bis heute geblieben, was ich am Arbeiten am Epheserbrief damals vor ziemlich vielen Jahren lernte. Dann noch etwas mit dem Epheserbrief. Der Epheserbrief ist der erste Brief, über den ich eine kurze, sehr einfache Auslegung geschrieben habe. Dann habe ich längere Zeit, ja, ich habe da und dort sicher Epheserbrief in Gemeinden gelehrt, aber jetzt seit etlichen Jahren nicht mehr. Und jetzt eben hier wieder bei euch. Und man sollte eigentlich denken, dass man mit wachsendem geistlichem Alter und mit zunehmenden Erfahrungen, die man hinter sich hat, mit einem Text irgendwie immer besser zurechtkommt. Ja, vielleicht ist das auch in einer gewissen Weise so. Aber andererseits muss ich ehrlich sagen, ich stehe vor diesem Text jetzt, es scheint mir hilfloser als damals, als ich zum ersten Mal vor vielen Jahren den Epheserbrief lehrte. Und das hängt damit zusammen, dass wir hier in diesem Brief Wirklichkeiten begegnen, wo wir einfach ahnen, die sind so hoch und die sind uns so weit entrückt, dass wir einfach merken, wir können ein wenig ahnen, worum es geht. Ewige Dinge. Dinge, die Gott von Ewigkeit her beschlossen hat. Dinge, die vor dieser Schöpfung von Gott beschlossen wurden, Dinge, die aus dieser Schöpfung hinausführen. Nun, wir wollen doch vom Herrn erhoffen, wie auch gebetet wurde, dass wir an diesem Brief, in diesen Stunden zusammen, die Dinge lernen, die uns Gott beibringen will. Ich will zuerst einige einleitenden Gedanken zu diesem Brief sagen, zum Charakter dieses Briefes, dann ganz kurz den Inhalt des Briefes, so wie Paulus die Gedanken entfaltet, und wir wollen uns dabei auch ein paar Gedanken darüber machen, was die Umstände gewesen sein könnten und was das Umfeld der Empfänger dieses Briefes waren. Also zunächst zur Art, zur Eigenart dieses Briefes. Der Epheserbrief ist ein Lehrbrief. Es fällt uns bald auf, wenn wir ihn lesen und wenn wir, bis wir ihn zu Ende gelesen haben, dass der Apostel Paulus sehr wenig von sich selbst spricht. Es gibt andere Briefe, da redet er viel mehr von sich. Er sagt ja nur weniges über sich selbst. Er spricht auch nicht von Nöten, von Problemen. Es ist auch nicht ein Brief, der falsche Lehren korrigieren muss, so wie der Galaterbrief oder der auf Probleme, Fragen und auf Zerwürfnisse antworten und Rat geben muss, wie im 1. Korintherbrief. Nein, es ist ein Brief, der lehrt, der immer gültige Wahrheiten lehrt. Nun, das ist der Römerbrief ja auch. Der Römerbrief ist auch eine lehrhafte Entfaltung des Evangeliums. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Briefen? Man könnte sagen, die Richtung, in die argumentiert wird, oder die Blickrichtung, die eingenommen wird, ist verschieden. Der Römerbrief beginnt damit, dass er zeigt, dass der Mensch unter Gottes Zorn steht und warum er gerechtfertigt und gerettet werden muss. Und wie das tatsächlich geschieht, wie Gott den Menschen, der an seinen Sohn glaubt, rechtfertigt. Und Römer 8 sagt uns dann, dass der Glaubende mit Gott verbunden und Gott mit dem Glaubenden verbunden ist, auf immer. Gott für uns, sagt Paulus in Römer 8, Vers 32. Gott für uns. Und wer will das rückgängig machen? Wer will das umkehren? Wer will diese Beziehung trennen? Niemand kann das. Gott ist in unsere Umstände getreten, er ist für uns. Großartig. Der Epheserbrief beginnt nicht mit dem Zustand des Menschen, der unter Gottes Zorn steht. Er redet dann auch davon, aber er beginnt nicht damit. Er redet erst in Kapitel 2 davon. Der Epheserbrief beginnt damit, dass er uns zeigt, wie Gott, ehe wir waren, ehe die Sünde war, ehe wir gefielen waren, uns in Christus erwählt hat. Also der Brief beginnt mit Gott und mit den himmlischen Örtern. Und das ist die ganze Blickrichtung dieses Briefes. Im Epheserbrief geht es um eine Seite, um eine Wahrheit des Evangeliums, die uns meistens nicht so beschäftigt und über die nicht so viel nachgedacht wird. Und ich denke, zu unserem Schaden zu wenig darüber nachgedacht wird. Nämlich über die Tatsache, dass das Evangelium nicht nur bedeutet, Gott ist für uns und er ist in unsere Umstände getreten und trägt und hält uns jetzt, so dass wir hier durchkommen. Nicht nur das, sondern das Evangelium sagt uns auch, wir sind auch dahin geführt und dahin erhöht worden, wo unser Gott ist. Und darum geht es in diesem ganzen ersten Kapitel, auch im zweiten und im dritten Kapitel, dass wir dahin gebracht worden sind, wo unser Herr ist. Es geht also nicht so sehr darum, was Gott für die Erlösten ist, sondern es geht mehr darum, was die Erlösten für Gott sind. Nun, das ist ganz interessant, wenn wir bedenken, was Ephesus für eine Stadt war und was diese Stadt berühmt machte, wessen diese Stadt sich selbst rühmte. In Apostelgeschichte 19 erfahren wir einiges über diese Stadt. In Apostelgeschichte 19, wo dieser Aufruhr beschrieben wird durch die Silberschmiede der Stadt, ausgelöst. Und da heißt es, dass man in Ephesus eine Gottheit anbetete, deren Bild vom Himmel gefallen war. Ephesus nannte sich Tempel Pflegerin der Artemis, Pflegerin jenes Bildes, das vom Himmel gefallen ist. Vers 27, nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verachtung komme, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und ihre Majestät, welche in ganz Asien und dem Erdkreis, welche ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet werde. Und von dieser Artemis sagten die Epheser, ihr Bild sei vom Himmel gefallen. Also gewissermaßen vom Himmel heruntergekommen zu den Ephesern. Da, unser Gott ist hier bei uns. Und Paulus sagt, es gibt noch etwas viel Wichtigeres. Und wir Christen, wir sind von Gott dazu errettet und dazu berufen worden, da zu sein, wo er ist. Nämlich erhöht zu werden, dahin, wo er ist, in den Himmel. Und das muss für die Epheser, die diesen Brief lasen, das muss für sie besonders bedeutsam gewesen sein. Also das gehört zur Eigenart dieses Briefes. Nun, was können die Umstände gewesen sein in der Stadt oder in der Gemeinde in Ephesus? Einiges können wir ablesen aus der Tatsache, dass Paulus diesen Brief aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom schrieb. Weshalb war Paulus ein Gefangener Roms? Er war von Juden verklagt worden. Juden hatten aus ihrer Feindschaft auf ihn und auf seine Botschaft alles versucht, um ihn bei den römischen Behörden straffällig oder der Straffälligkeit zu überführen. Also es stand Feindschaft der Juden dahinter. Juden versuchten überall an allen Orten, wo Paulus predigte, wo Paulus lehrte, die Apostelgeschichte berichtet uns davon, versuchten sie, das, was Paulus lehrte, aufzuhalten, zu hindern, oder wenn Gemeinden entstanden waren, das, was er gelehrt hatte, durch ihre Ansichten zu neutralisieren. Der Korintherbrief gibt uns ein Bild davon, der Galaterbrief am ausführlichsten, auch der Kolosserbrief. Und so müssen wir annehmen, dass auch in Ephesus solche Tendenzen da waren, die versuchten, das Evangelium der Gnade, so wie Paulus es verkündigt hatte, durch Gesetzeslehren, durch alttestamentliche Vorschriften zu relativieren. Im ersten Sendschreiben in Offenbarung Kapitel 2, dort erfahren wir, dass falsche Apostel in Ephesus waren. Offenbarung Kapitel 2, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Es waren da also falsche Apostel, falsche Lehren, falsche Lehrer, die das Evangelium der Gnade Gottes zu relativieren versuchten. Nun, das war damals zur Zeit des Apostels die Herkunft der Angriffe, judaisierende Leute. Nun, das ist bei uns weniger das Problem. So könnten wir denken, ja, wir brauchen ja dann eigentlich nicht diese gleiche besondere Betonung der Lehre, die die Epheser nötig hatten, denn bei uns sind ja solche Tendenzen kaum da. Ja, unsere Zeit kennt das natürlich auch, aber sehr viel weniger, dass das Gesetz die Gnade relativieren will. Aber etwas, das das Gesetz tut, ist, es stellt den Menschen mit seinen Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Der Mensch, der sich der Gnade würdiger weist. Der Mensch, der dazu beiträgt, dass Gott ihm gnädig ist. Und der Mensch, der durch seine Leistung oder durch sein Verhalten in der Gnade bleibt und sich die Gnade sichert. Und das ist etwas, das offensichtlich aus dem natürlichen Empfinden und Urteilen des Menschen herauskommt und darum bis zum heutigen Tag so ist. Das Evangelium der Gnade Gottes wird immer relativiert. Weil das Evangelium der Gnade Gottes, wenn es wirklich so ist, wie es Paulus darstellt und darlegt, im Evangelium hat Gott alles getan und der Mensch nicht. Die Gnade macht Gott groß und zeigt, dass der Mensch klein ist. Ja, wirklich nichts. Und das nun ist etwas, dagegen sträubt sich ganz intuitiv der Mensch. Ich habe das schon erlebt, dass mir jemand gesagt hat, das sei nicht biblisch sozusagen, der Mensch sei nichts. Das stimmt gar nicht, der Mensch ist wertvoll. Einerseits ist das schon wahr. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber gleichzeitig sagt uns die Bibel, der Apostel Paulus sagt von sich selbst, ich bin nichts. Wirklich. Ja, wo? Ja, tatsächlich. Im 2. Korintherbrief. Kapitel 12. Vers 11. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich gezwungen, ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe nichts den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Wo hatte Paulus das gelernt? Wenn nicht an der Art, wie Gott ihn errettete. Paulus sagt von sich, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht meinetwegen, nicht aus mir heraus. Aus Gott heraus bin ich ein Christ, nicht aus mir heraus. Aus Gott heraus bin ich ein Diener Christi, nicht aus mir heraus. Alles aus ihm. Und dort hat Paulus das gelernt. Die Gnade macht Gott groß und den Menschen klein, den Menschen zu nichts. Und das sind Tendenzen, die wir sehr stark empfinden, spüren, unter denen wir leiden. Und das sind Dinge, welche die Kraft des Evangeliums, das Evangelium der Gnade Gottes abschwächen, relativieren. Dass man den Menschen seine Bedürfnisse, seine Fähigkeiten, seine Anlagen mehr und mehr zur Hauptsache macht. Und da brauchen wir diese Lehre des Apostels, die Lehre vom Evangelium der Gnade Gottes. Bemerkenswerterweise hat Paulus diesen Ausdruck, das Evangelium der Gnade Gottes, verwendet, als er mit den Ältesten von Ephesus das letzte Mal zusammen war. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 24. Paulus unterwegs nach Rom, wo er dann gefangen genommen wird. Woraufhin er dann nach Rom in die Gefangenschaft gebracht wird, von wo er den Epheserbrief schreibt. Und er sagt gegenüber den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf das ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesu empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Darum geht es in diesem Epheserbrief. Paulus will also den Ephesern ein rechtes Verständnis vom Evangelium der Gnade Gottes geben. Als einzigen Schutz gegen alle Versuche der falschen Apostel und dieser Tendenzen zum Gesetz, als einziger Schutz dagegen. Ein klares Ergreifen, ein klares Verständnis vom Evangelium der Gnade Gottes. Wenn Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, dann ist es ebenfalls Paulus, der den Hebräerchristen sagt, dass es gut ist, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Gnade macht das Herz fest. Und wenn uns Gottes Gnade einmal überführt hat und dann als nächstes überwältigt hat, dann wird das uns so gründen in der Wahrheit des Evangeliums, dass wir schon sehr viel standfester sind gegenüber all diesen Versuchen, den Menschen wichtig zu machen, den Menschen und seine Bedürfnisse zur Hauptsache zu machen, den Menschen und seine Anlagen und seine Fähigkeiten mit ins Spiel zu bringen. Hebräer 12, da steht das. Es ist gut, Kapitel 13, Hebräer Kapitel 13, Vers 9. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Also durch Lehren der Gnade soll das Herz der Epheser befestigt werden. Nun, ich habe mir 6 Punkte hier aufgelistet. Folgende 6 Punkte erörtert Paulus im Epheserbrief. Er beginnt damit, dass er den Ephesern ein rechtes Verständnis von der Gnade Gottes gibt, indem er ihnen zeigt. Und das muss in ihrer Lage das Vordringlichste sein, denn davon spricht er zuerst. Und er spricht so ausführlich davon, dass nämlich die ganze Errettung von Gott ausgeht. Die ganze Errettung durch ihn geschieht, und durch ihn vollendet wird. Also damit beginnt er. Er gibt den Ephesern ein rechtes Verständnis vom Heil, indem er ihnen zeigt, dass die ganze Errettung von Gott ausgeht und durch Gott gewirkt wird. Und dann verhilft er ihnen als zweites zu einer rechten Wertschätzung der ganzen Größe, des ganzen Ausmaßes der Segnungen, die Gott ihnen in Christus bereitet hat. Das fasst so ungefähr das erste Kapitel zusammen. Dann zeigt er ihnen als nächstes, dass diese Segnungen allen Gläubigen gehören, also dass sie diese Segnungen zusammen mit anderen Gläubigen teilen. Das Evangelium hat nicht allein die unüberbrückbare Kluft zwischen Gott und den Menschen überbrückt, sondern auch diese Kluft, die zwischen Griechen und Juden stand, überbrückt. Die Einheit aller Gläubigen, der Leib Christi. Dann viertens zeigt er, wie dieser eine Leib der ganzen Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes offenbart. Fünftens, aus dieser unverdienten Gnade, aus der Größe dieser Segnungen, aus der Höhe dieser Berufung, ergibt sich ganz organisch, geradezu zwingend, der Appell an die Epheser, ein Leben zu führen, das sich scharf abhebt vom Leben, vom Trachten und Agieren der Heiden, unter denen sie leben. Darum geht es in den Kapiteln 4 und 5 und 6 und dann zum Schluss. Als sechstes erinnert der Apostel die ehemaligen Heiden an den unvermeidlichen geistlichen Kampf, den sie als Söhne Gottes gegen alle gottfeindlichen Mächte kämpfen müssen. Wir wollen jetzt da beginnen, wo Paulus beginnt, Kapitel 1. Wo Paulus den Ephesern zeigt, dass in der Errettung alles mit Gott beginnt. Alles beginnt mit Gott. Ich habe einmal behauptet, ich behaupte es wieder, Der wichtigste Satz in der ganzen Bibel ist wirklich der erste Satz in der Bibel. Im Anfang Gott. Das ist die grundlegendste Wahrheit, die es überhaupt gibt. Und das ist die grundlegendste Wahrheit, die jedes rechte Denken und Urteilen regieren muss. Im Anfang ist immer Gott, nicht der Mensch. Auch nicht die Not des Menschen. Auch nicht die Bedürfnisse des Menschen. Im Anfang ist immer Gott. Und irgendwie will uns das noch schwer herunter. Aber es ist einfach so. Am Anfang der Schöpfung ist Gott, ehe die Schöpfung war, war Gott schon. Im Anfang der Schöpfung Gott. Im Anfang der Erlösung auch Gott. Und hier stimmt Paulus mit Johannes überein. Das ganze Johannesevangelium beginnt mit dieser Deklaration. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist der Anfang des Evangeliums. Nicht die Tatsache, dass wir in Sünde gefallen sind. Nicht die Tatsache, dass wir in Not sind. Das ist nicht der Anfang. Der Anfang ist Gott. Und da beginnt Paulus. Und wenn wir richtig denken über das Evangelium, müssen wir da anfangen. Also in diesem Kapitel beginnt Paulus mit Gottes ewigem Vorsatz, den er in Christus gefasst hat und durch Christus ausgeführt hat. Das geht bis zum Vers 14. Und dann Verse 15 bis zum Schluss des Kapitels, was ist das? Der Form nach. Ein Gebet. Nachdem Paulus gezeigt hat, dass das Evangelium mit Gottes ewigem Vorsatz beginnt, wir in Christus die Gläubigen erwählt hat. Und wie er auch das Ende, er hat den Anfang gesetzt, er hat erwählt, er hat das Ende gesetzt, er hat bestimmt, zuvor bestimmt. Nachdem Paulus das dargelegt hat, betete er. Als ob er uns damit sagen wollte, ja, und er sagt es uns auch damit, wenn wir das nie begreifen, wenn Gott uns nicht erleuchtet. Und darum betet er darum, dass Gott ihnen Verständnis gibt darüber, dass er durch seinen Geist ihnen die Herzensaugen eröffnet, dass sie das sehen. Gott ist im Anfang. Die ganze Sache der Errettung und dass ich ein Kind Gottes bin und mich der Vergebung erfreue, beginnt damit, dass Gott mich, ehe die Welt war, in Christus erwählte. Ja, da steht mein Verstand still, bestenfalls, schlimmerenfalls und meistens ist das die erste Reaktion, mein Verstand opponiert dagegen. So betet also Paulus um erleuchtete Herzensaugen, dass die Empfänger dieses Briefes das verstehen können. Gut, jetzt lesen wir die ersten 14 Verse aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes. Epheser 1, Verse 1 bis 14. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat, in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist ein langer Satz. Man muss nicht so lange Sätze machen, schreiben. Man kann griechisch kurze Sätze schreiben, und Paulus tut es manchmal. Er hat einen langen Satz geschrieben. Wirklich, einen langen Satz, der so verknüpft ist. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal diesen langen Satz auswendig lernte, in der alten King James Bibel, dann hat das mich einfach ergriffen, wie eines ins andere greift, eines ins andere. Und offensichtlich durfte der Apostel nicht absetzen und irgendwie mundgerechtere kleine Happen daraus machen. Sondern hier soll uns wirklich bewusst werden, wie von Anfang bis zum Ende alles zusammenhängt, eines ins andere greift. Alles geht von Gott aus. Alles geschieht durch ihn. Und darum ist auch dieses Werk, das er an uns getan hat, sicher und gewiss und wird vollendet werden. Der Heilige Geist sorgt dafür. Gott, der Heilige Geist. Alles beginnt mit ihm, alles geschieht durch ihn und alles führt darum sicher zu ihm. Das wird uns hier bewusst. Schauen wir uns jetzt einen Vers nach dem anderen an. Paulus beginnt, indem er sich vorstellt, wie er das in allen, oder wenn wir den Hebräerbrief nehmen, fast allen seinen Briefen tut. Apostel, ein Gesandter Jesu Christi durch Gottes Willen. Der Wille Gottes ist in diesem ersten Kapitel wichtig. Vers 5 kommt er wieder vor, Vers 9 wieder, Vers 11 wieder. Aller Dienst geschieht durch Gottes Willen. Niemand kann ein Diener in Gottes Haus und in Gottes Weinberg sein, weil er es einfach so will, sondern wir sind Diener durch Gottes Willen. Gnade und Friede wünscht er solchen, die er Heilige und Treue oder Heilige in Christus Jesus nennt. Heilige und Gläubige. Das ist ein schönes Paar. Dieses Paar ist ein Paar, von dem Paulus manchmal spricht. Manchmal nennt er es mit anderen Ausdrücken. Hier Glaube und Heiligkeit. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 5, Glaube und Gehorsam. Glaubensgehorsam. Es gibt keinen Heiligen, der nicht ein Gläubiger ist. Das ist eine wichtige Wahrheit. Also Heilige und Glaubende. Heilige und Gläubige. Es gibt keine Heiligen, die nicht Gläubige sind. Wirklich. Man kann nur durch den Glauben an Jesus Christus ein Heiliger werden. Aber was Paulus auch sagt, ist, es gibt keine Gläubigen, die nicht heilig sind. Wer nicht heilig ist, ist gar kein Gläubiger. Und so hängt das einfach zusammen und wir sollten das nie trennen. Ja, niemand ist ein Gläubiger, der nicht auch ein Heiliger ist. Das also seine Anrede. Dann beginnt er im Vers 3. Und im Vers 3 nimmt er etwas vorweg, das er nachher im Einzelnen begründet und ausführt. Nämlich er sagt hier, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern in Christus gesegnet hat. Ein vollständiges Heil. Er hat uns alles gegeben, alles. Und darum soll er gepriesen werden. Gepriesen sei Gott. Es ist recht, dass wir ihn preisen. Wenn wir Heilige und Gläubige sind, Heilige und Geliebte sind, dann ist es recht, dass wir ihn preisen. Es ist recht, den Herrn zu preisen, denn es geziemt sich. Psalm 33, Vers 1. Auch Psalm 147, Vers 1. Es ist recht, dass wir ihn preisen. Und er soll gepriesen werden. Gepriesen sei der Gott und Vater. Er. Ja, es geht um Gott. Spurgeon sagte das wiederholt und er hat auch so gepredigt und er hat das auch so anderen weitergegeben, dass man so predigen solle. Die Predigt des Evangeliums beginnt mit Gott. Er soll gepriesen werden. Und er ist auch das Ziel des Evangeliums. Er soll gepriesen werden. Nicht wir. Es ist ja nicht so, dass Gott froh sein muss um jeden, der sich bekehrt. Wirklich nicht. Es ist unbegreiflich, dass wir Gerettete sein dürfen. Und ich hoffe, dass uns dieses Empfinden geweckt wird und wenn es geweckt worden ist, nicht genommen wird und nicht erkaltet. Dieses Empfinden dafür, dass Gott uns errettet hat, ja. Warum hat er mich errettet? Ich begreife es nicht. Warum, oh Gott, schaust du mich in Gnade an? Warum hast du mir deine Gnade zugewandt? Warum? Ich begreife es nicht. Warum mir? Warum meinem Nachbarn nicht? Ruth die Moabitin, sie konnte nicht begreifen, warum Boas ihr freundlich sein sollte. Warum bist du mir freundlich? Ich bin doch eine Fremde. Ja, er sei gepriesen. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er heißt Gott und Vater, weil er alles gewirkt hat und alles von ihm ausgeht. Ein Vater. Von dem geht alles aus. Er heißt Vater des Herrn Jesus Christus, weil die Beziehung des Vaters zum Sohn wichtiger ist als unsere Beziehung zu Gott. Tatsächlich. Er heißt Vater unseres Herrn Jesus, weil durch die Beziehung des Sohnes zu Gott unsere Beziehung zu Gott definiert ist. Die Beziehung des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater, das ist die Grundlage und das Muster unserer Beziehung zu Gott. Und er hat uns gesegnet. Mit jeder geistlichen Segnung. Geistliche Segnungen, nicht irdische Segnungen. Das steht hier nicht. Gott segnet uns auch mit irdischen Segnungen, ganz sicher. Wir sitzen alle da und ich denke, wir sind alle gut genährt. Das sind Segnungen Gottes. Wir sind gut gekleidet, wir können uns sogar die Kleider raussuchen. Ich hätte wirklich einen oder zwei andere Pullover anziehen können. Ich hätte sogar raussuchen. Dann sagt er, so wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt. Das ist die Quelle, aus der all dieses Gute fließt, das wir empfangen haben. Also nicht, weil wir irgendwie uns angestrengt hätten oder so aufrichtig gewesen wären. Nein, so wie Gott uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt. Gott hat uns erwählt. Nicht wir haben ihn erwählt. Das ist eine ganz einfache Wahrheit. Beides kann nicht stimmen. Und manchmal versuchen wir das so hinzukriegen. Ja, stimmt zwar schon, dass in der Bibel steht ja, dass man Erwählung. Aber ich habe ja gewählt. Wer ist denn die Ursache der Errettung? Deine Wahl oder Gottes Wahl? Beides kann nicht die Ursache sein. Ursache. Ganz buchstäblich. Ursache. Der erste Grund. Es kann nicht zwei Erste geben. Nun, in Deutschland kursieren vielleicht immer noch diese Ostfriesen-Witze, aber das war vor mindestens 20 Jahren, hörte ich den, und der ist mir in diesem Zusammenhang geblieben. Die Busse im Ostfriesenland, die sind so breit, ich weiß nicht wie breit, 6 Meter breit oder so. Warum? Weil alle zuvorderst sitzen wollen. Es können nicht zwei die Ersten sein, geht gar nicht. Und entweder ist Gott zuerst oder wir sind zuerst. Beides kann nicht wahr sein. Und so sagt uns der Sohn Gottes ausdrücklich, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ein Mann, für den ich eine wirklich große, ja schier grenzenlose Bewunderung habe, Georg Whitfield, der sagte einmal, entweder muss Gott uns erwählen oder wir haben Gott erwählt. Beides kann nicht wahr sein. Es gibt keine Wahrheit, die den Menschen wirklich demütigt, als nur diese. Ja, wenn es so, wirklich so ist, Gott hat mich erwählt. Ich bin in seiner Hand. Es lag an ihm und nicht an mir. Ja, dann kann ich ja nur niederfallen und sagen, oh Herr, warum hast du mich in Gnade erwählt? Er hat uns auserwählt, in Christus. Nun im Neuen Testament, schon im Alten Testament, kommt dieser Ausdruck sehr häufig vor. Sehr viele Stellen reden davon. Und hier sagt der Apostel ausdrücklich, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Warum sagt er das? Nun, ich kann mich noch gut erinnern, wie diese Worte ein erstes Mal so kurz aufleuchteten, wenn ich sie las oder darüber nachdachte. Irgendwie ahnte und begriff ich ganz schwach erst, dass die ganze Sache der Errettung, die begann nicht an dem Tag, wo ich mich dafür entschied, ich wolle auch errettet werden. Es begann ehe ich war. Und das hebt ja die ganze Sache eigentlich von mir heraus. Und sein, alles ist in Gottes Hand und auch ich bin in Gottes Hand. Und das hat mich damals dermaßen gefreut. Und irgendwie ahnte ich dort, ich war noch gar nicht so lange gläubig, wenn das wahr ist, bin ich ewig gerettet. Und im Grunde, das kann ich wirklich sagen, habe ich seit damals an dieser Grundwahrheit nicht mehr gezweifelt. Wenn ich wirklich Kind Gottes bin, erwählt, ehe ich war, von Gott, dann bin ich in seiner Hand. Ewig errettet. Vor Grundlegung der Welt. Nun könnte man ja sagen, ja klar, vor Grundlegung der Welt. Gott ist aber allwissend. Und darum hat ja Gott meinen Glauben vorausgewusst. Natürlich hat er dem vorausgewusst. Daran zweifelt niemand von uns. Er weiß ja alles. Aber die Frage ist, ob das die Ursache dafür ist, dass er uns erwählte. Wollte der Apostel Paulus das sagen? Wollte der Apostel hier sagen, Gott hat einfach vorhergesehen, dass du einmal glauben würdest und darum hat er dich erwählt? Nun, dieser Ausdruck hier, vor Grundlegung der Welt, ist sicher einmal eine zeitliche
Priorität mit einer ähnlichen zeitlichen Priorität argumentiert Paulus in Römer 9. Römer 9, Verse 10 und 11. Römer 9, Verse 10 und 11. Nicht allein aber das, sondern auch Rebekka, als sie schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater. Also die beiden Kinder, die hatten den gleichen Vater und von dem her ungefähr die gleichen Voraussetzungen, in der gleichen Familie aufgewachsen, hatten beide die gleiche Natur. Und das lag auch nicht an den Sternen, denn die beiden waren als Zwillinge gleichzeitig geboren. Scheidet also alles aus, als Ursache dafür, dass die beiden so verschieden wurden. Ein Vater hatten die beiden, eine Mutter hatten die beiden, gleichzeitig geboren. Selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Das ist eine zeitliche Priorität. Und hier will Paulus damit sagen, und das beweist uns, dass die Auswahl oder der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus den Berufenden. Und gewiss sollen wir das hier in Epheser 1 auch denken. Damit will der Apostel Paulus einfach sagen, die Erwählung liegt nicht an Eigenschaften, die du hast. Und so ist es auch mehr noch als nur eine zeitliche, vor allem eine kausale Priorität. Paulus will damit sagen, Gott hat erwählt, ehe die Welt war, um uns damit klarzumachen, der Grund der Erwählung liegt in Gott. Und nicht in irgendetwas oder irgendjemand Geschaffenem. Das will er doch offensichtlich sagen. Sonst hätte er es nicht gesagt. Wenn er hätte sagen wollen, Gott hat einfach alles vorher gewusst, aber er hat dich erwählt, weil du so aufrichtig und so ehrlich warst, dann hätte er sich das alles sparen können. Und einfach gesagt, Gott hat dich erwählt, weil er wusste, dass du gläubig werden würdest. Aber genau das sagt er nicht. Sondern er sagt, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, also die Ursache kann nur in Gott liegen. Und dann die Frage der Würdigkeit. Die Würdigkeit ist in Christus. Er hat uns erwählt in ihm, in Christus. Wie er uns auserwählt hat, in ihm. Um dessen Willen, was Christus ist, um dessen Willen, wer Christus ist. Nicht um des Willen, wer wir sind und was wir sind und wie wir sind. Und so sehen wir hier, dass die ganze Sache des Evangeliums anfängt mit einer Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. An einer Stelle sagt der Apostel Paulus, dass Gott das ewige Leben verheißen hat vor ewigen Zeiten. Titusbrief. Titusbrief, Kapitel 1. Die Verse 1 und 2. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt. Also Gott hat das ewige Leben verheißen, ehe die Zeit war. Und Zeit gibt es erst, seit es Schöpfung gibt. Also ehe die Schöpfung war. Und jetzt fragen wir uns, ja, wem hat er denn verheißen? Den Engeln? Engel waren nicht da, denn Engel sind Geschöpfe. Es blieb nur der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der ewige Gott. Gott, der Vater, hat dem Sohn verheißen, das ewige Leben zu geben all denen, die der Sohn mit seinem Blut für Gott erkaufen würde. Und so sagt uns Petrus im 1. Petrusbrief, im Kapitel 1, Erster Petrusbrief 1,
Verse 18 bis 20. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euret Willen. Um Christi Willen hat Gott erwählt, er hat in Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Nun, das bedeutet noch etwas. Vor Grundlegung der Welt, das bedeutet, dass alles, was Gott in der Heilsgeschichte wirkt, vor der Zeit beschlossen worden ist. Alles, was geschieht, geschieht nach Gottes vorher befestigtem Ratschluss. Tja, die Epheser haben das gehört aus dem Mund des Paulus sicher schon. Dann haben sie es gehört, wie dieser Brief vorgelesen wurde. Gott hat uns in Christus auserwählt, das demütigt mich. Und Gott hat auserwählt, seinen Vorsatz gefasst, bevor die Welt war, das gibt mir Trost und Festigkeit. Diese Wahrheit demütigt mich und sie gibt mir Trost und Festigkeit. Ist nicht genau das die Absicht des Geistes Gottes? Eine der oder zwei der Absichten des Geistes Gottes? Will der Herr nicht, dass wir klein werden, dass wir demütig werden? Hat der Herr nicht sogar gesagt, wir müssen klein werden, sonst können wir nicht einmal ins Reich Gottes eingehen. Wir müssen klein werden, wie die Kinder. Er will uns klein machen, demütigen. Und dann will er uns befestigen in der Wahrheit. Und genau das geschieht durch das, was Paulus hier lehrt. Und Paulus hat das nicht gelehrt, den Ephesern geschrieben und uns geschrieben, damit wir anfangen, hier zu philosophieren, sondern einfach diese Wahrheit annehmen, nicht widersprechen oder es uns irgendwie logisch zurechtzulegen versuchen. Und wenn wir Gott so zu uns reden lassen, dann wird uns diese Wahrheit demütigen. Sie macht uns klein. Gott, wie groß bist du? Du brauchst mich nicht. Du bist nicht auf mich angewiesen, du bist in dir der glückselige Gott, dem nichts fehlt. Du hast mich erwählt, um Christi willen, ehe die Welt war. Das demütigt mich und es gibt mir Trost und Festigkeit. Auf dass wir heilig seien, das ist nicht der Anlass, sondern das ist eben die Auswirkung der Erwählung. Heiligkeit. Nun, der ganze Brief wird dann im zweiten Teil viel davon reden. Eine Auswirkung der Gnade ist Heiligkeit. Muss es sein. Und richtig verstanden ist die Wahrheit der Erwählung etwas, das mich an Gott bindet. Es überwältigt mich, sodass ich diesem Gott ergeben werde. Ich lerne ihn auch fürchten und gleichzeitig lieben. Und so für ihn zu leben, es heiligt mich, diese Wahrheit. Auf dass wir heilig seien und tadellos vor ihm in Liebe. Heilig, Heiligkeit und Liebe. Das sind die beiden Eigenschaften, die beiden sittlichen Eigenschaften Gottes. Und das sind die sittlichen Eigenschaften der Kinder Gottes. Heiligkeit und Liebe. Der ganze 1. Johannesbrief behandelt
Gerade dieses Thema. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und darum sind die Kinder Gottes von Licht und von Liebe geprägt.
Gott hat uns dazu in Christus erwählt, dass wir heilig seien vor ihm und in Liebe. Heiligkeit und Liebe. Das sind also Gottes Eigenschaften. Gott hat uns so gemacht, dass wir eines Tages vollkommen so sein werden, wie er ist, Licht und Liebe. Aber wir werden auch da sein, wo er ist, vor ihm. Wir werden da sein, wo er ist, und wir werden so sein, wie er ist. Das ist die Absicht Gottes mit der Erwählung. Dann der Vers 5. Jetzt kommt dieses Wort zuvor bestimmt. Es ist nicht ganz das Gleiche wie erwählen, obwohl beides wird manchmal so auswechselbar verwendet, dass man Prädestination sagt. Also meistens verwendet man dann das lateinische Fremdwort. Austauschbar für Erwählung. Es ist nicht ganz das Gleiche. Die Erwählung hat etwas zu tun mit dem Anfang. Und Vorherbestimmung hat etwas zu tun mit dem Ziel. Was ist denn die Bestimmung? Eben die Destination. Man spricht ja von einem Flugzeug oder von einem Zug, es habe, oder von einem Schiff, es habe die Destination London. Ziel. Ja, was ist denn das Ziel, das Gott uns gesetzt und bestimmt hat? Er hat uns vor der Zeit erwählt, das ist der Anfang der Errettung und des Evangeliums. Und was ist das Ziel? Sohnschaft. Dass wir so sein sollen, wie sein Sohn ist. Im Römerbrief steht das im Kapitel 8, dass wir seinem Sohn gleichförmig sein sollen. Römer 8, 29, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also zur Sohnschaft. Es ist Gottes Absicht, seine Erlösten zu Söhnen zu machen und sie seinem Sohn gleich zu machen. Und das tut er für sich selbst. Ja, wir haben manchmal ein bisschen Mühe mit diesen oder mit solchen Aussagen. Warum haben wir Mühe damit? Eben weil wir Sünder sind. Wenn ein Sünder etwas für sich selbst tut, dann ist das immer schlecht. Und darum denken wir, wenn es hier von Gott heißt, immer wieder, die Bibel lehrt es vom ersten bis zum letzten, dass Gott alles wirkt um seinetwillen. Dann denken wir, das sei doch irgendwie wie ich bezogen. Aber so urteilen wir, weil wir als Sünder nur so denken können, wie wir als Sünder eben sind. Und wenn der Sünder, wenn wir Sachen machen für uns, dann ist es auch etwas Hässliches und sogar etwas Böses. Aber Gott ist vollkommen. Und weil Gott Gott ist, macht er alles um seinetwillen. Für sich selbst. Zu seiner Verherrlichung, zu seiner Ehre, um sich zu entfalten, offenbaren, seine Vollkommenheit. Ja, und wir sollten das einfach nicht vergessen. Im Evangelium ist Gott wichtiger als der Mensch. Ich sage es jetzt wieder. Gott hat erwählt und Gott vollendet und tut das alles für sich selbst. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. David wusste es schon. Im Evangelium ist Gott wichtiger als der Mensch.
Und darum heißt das Evangelium nicht die frohe Botschaft vom Wohl des Menschen, sondern die frohe Botschaft von der Gnade Gottes. Darum heißt das Evangelium im Römerbrief in den ersten Versen das Evangelium Gottes, nicht das Evangelium des Menschen. Und als zweites heißt es dann in Römer 1, im Vers 9 nämlich, das Evangelium vom Sohn Gottes. Und darum heißt das Evangelium bei Paulus an anderer Stelle das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Nämlich in 1. Timotheus 1, Vers 11. Und an einer Stelle das Evangelium der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Nun, wenn das so ist, dann können wir ja ein wenig uns daran messen, an diesen von der Bibel gesetzten Gewichten, wie wir persönlich in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben die Gewichte setzen oder auch so im Veranstaltungskalender der evangelikalen Christenheit. Was ist Hauptsache, eindeutig, der Mensch und sein Wohl oder Gott und seine Ehre? Er tut es für sich selbst, Vers 5, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In der Schöpfung und in der Erlösung geschieht alles nach Gottes Willen, und die Folge ist zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Damit Gott verherrlicht wird, damit Gott gepriesen wird. Ja, die Epheser waren nicht gerettet worden, einfach damit es ihnen gut geht, sondern damit durch sie Gott verherrlicht werde. Das also ist die abschließende Aussage des Apostels über das Wirken des Vaters in der Errettung. Er hat erwählt. Er hat vorherbestimmt, er hat es getan nach dem Wohlgefallen seines Willens, und alles geschieht zum Preise seiner Herrlichkeit. Dann von Vers 7 an spricht Paulus vom Wirken des Sohnes. Und damit wollen wir uns morgen beschäftigen.